glaube, das Einzige, was man diesen Häusern antun kann, ist entweder nichts mit ihnen zu machen, dass dann einfach nichts passiert und dann sind sie leer und dann sterben sie erst einmal ab und müssen irgendwann wiederbelebt werden. Das ist sehr schwer. Man muss das, was das Haus selber kann, aufnehmen und muss es wiederum auch mit ein bisschen eigenen Dingen füllen. Und das Haus erzeugt offenbar auch seine eigene Geschwindigkeit in der Sanierung. Die Dinge langsam anzugehen und mit dem Haus langsam zu leben und es weiterzutragen, das ist meine Aufgabe.
Du hörst den Gutshauspart. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
Heute sind wir mit dem Gutshauspott in das Herz der Mecklenburgischen Schweiz gefahren. Am Malchiner See liegt der Ort Bülow. Ein Name mit Klang. Hier haben wir uns für euch verabredet mit Herrn Dr. Stefan van Dylen. Herzlich willkommen im Gutshauspott.
Ja, herzlich willkommen in Bülow. Wir sind jetzt hier im Musikzimmer. Der Flügel, der Ausblick in den Park. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl.
Herr von Dylen, Sie sind Doktor der Mathematik. Das klingt zunächst etwas nüchterner, etwas rationaler und überhaupt nicht gutshausverdächtig. Können Sie mehr über sich berichten? Ursprünglich kommen Sie, glaube ich, aus Niedersachsen. Ist es richtig?
Das ist richtig. Also ich würde auch sagen, man kann ja gleichzeitig Mathematik betreiben und völlig unsinnige, verquere Dinge tun. Ja, ich habe Mathematik studiert in Heidelberg und Bonn, in Berlin promoviert und bin auf dem Land aufgewachsen, habe dann 10 Jahre in Städten gewohnt und habe dann irgendwann gemerkt, während der Pandemie, dass ich es eigentlich nicht so dringend brauche, dass ich sehr wohl in der Stadt mich wohlfühle, dass ich aber nicht die Stadt spontan brauche auf Knopfdruck, dass ich runtergehen kann aus meiner Wohnung und bin im Herz der Stadt, sondern ich kann auch 3 Tage warten, ich kann das langsam planen. Und wenn ich das sowieso planen kann und warten, dann kann ich auch im Rest der Zeit hier auf dem Land wohnen und einfach ab und zu nach Berlin fahren. Und deswegen habe ich jetzt noch eine kleine Wohnung in Berlin. Und wenn mich dann hier den Koller kriege und sage, ich brauche einfach wieder mehr Kultur, ich brauche Menschen um mich, dann gehe ich nach Berlin, atme so die volle Hauptstadtdröhnung und wenn ich dann die Menschen alle satt habe und sage, ich brauche endlich wieder Vögel um mich und mir wird das vielleicht auch alles ein bisschen zu modern und divers, dann komme ich hierher und da ist es nicht so modern, da ist es nicht so divers und das gleicht sich dann ganz gut aus. Ich glaube, ich könnte nicht ohne eines von beiden leben.
Wie lange waren Sie jetzt in Berlin? Wann sind Sie nach Berlin gegangen ursprünglich?
Ich bin für die Promotion 2010 nach Berlin gegangen, bin 2014 erstmal für meine erste Stelle wieder weggegangen, 17 wiedergekommen. Das heißt, das sind damals 4 Jahre, seitdem sind es noch 7 Jahre, macht zusammen 11 Jahre. Letztes Jahr war ich ja schon nicht mehr da, abziehen 10 Jahre.
Hatten Sie denn früher schon irgendwie so eine gewisse Affinität zu alten Dingen, zu alten Häusern bei sich ausmachen können? Oder kam das jetzt auch erst mit der Zeit?
Ja, alte Dinge sind ja in der Regel erst einmal handwerklich besser gemacht. Ich würde nicht sagen, dass ich die modernen grundsätzlich schlecht finde, aber in der Regel tendieren wir heute eher dazu, dem Material mehr Raum beizumessen als der Arbeit, einfach weil die Arbeit so viel teurer geworden ist. Und in alten Dingen steckt einfach viel mehr Arbeit drin. Kleine Verzierungen oder auch einfach so etwas wie ein Lehmputz, in dem viel, viel mehr Arbeitsleistung als Materialwert steckt, sind Dinge, die wir heute nicht mehr bekommen könnten. Das ist es, glaube ich, was mich daran fasziniert und reizt, dass es Dinge sind, in denen einfach so unwahrscheinlich viel Handgemachtes drinsteckt. Und das war schon immer da, ja.
Sie begleiten das Projekt hier in Bülow ja gemeinsam mit einer Freundin, mit einer Arbeitskollegin. Hatten Sie bereits vor Bülow schon mal ein ähnliches Projekt, das Sie sich jetzt hier rangewagt haben?
Also mit dieser Arbeitskollegin hatte ich konkret noch kein Projekt durchgeführt. Wir haben in der Teeküche ab und zu geflaxt, dass es doch interessant wäre, in Berlin so eine 8-Zimmer-Altbauwohnung zu kaufen. Und dann hat der eine 3 Zimmer, der andere 3 Zimmer, macht 6. Da hat man noch 2 große Zimmer zusammen. Und als dann die Pandemie kam, als ich gemerkt habe, ich muss eigentlich nicht so dringend in Berlin sein, da ist quasi diese Idee, mir gefällt es in so einer schönen Altbauwohnung mit hohen Räumen, aufs Land transferiert worden. Da habe ich gefragt, wo finde ich denn eigentlich so eine schöne Altbauwohnung mit Stuck dran, hohen Decken? Das heißt Gutshaus. Ja, eigentlich hätte man sich's denken können. Und als ich dann einige angeschaut habe, habe ich die Kollegin auch wieder gefragt, wäre das nicht vielleicht auch etwas für dich? Ja, das ist etwas. Und so hat sich diese Idee von der großen Berliner Wohnung einfach transferiert.
Wann und wie sind Sie denn das erste Mal dann konkret mit diesem Haus in Kontakt gekommen?
Das erste Mal habe ich dieses Haus auf der Homepage von Ludger Sunder-Plassmann gesehen, der als Architekt erstens hier selber gewohnt hat und es saniert hat, aber zweitens ist auch als eines der Referenzprojekte für sein Büro auf der Homepage seines Architekturbüros darstellt. Also habe ich erstmal gesehen, ein wunderschönes Haus, ein kleines Haus, aber mit so einem streng klassizistischen Portikus davor. Sowas gibt es ja herrlich, da wird man nie dran kommen. Schade eigentlich. Aber schon mal gesehen, ist ja nett. Und dann habe ich vielleicht ein knappes Jahr später dieses Haus tatsächlich zum Verkauf angeboten gesehen und war völlig perplex und dachte, das hast du irgendwo schon mal gesehen. Ich habe es nicht direkt wiedergefunden, aber wenn man so ein Haus kaufen möchte, dann wird man ja irgendwann auch findig. Also es wird als ein Haus in der Mecklenburgischen Schweiz angeboten und vielleicht kriegt man noch so einen groben Umkreis und irgendwann lernt man dann, wie man so die einzelnen Dörfer durchgeht und sich überlegt, könnte es dies sein, könnte es das sein. Dann stellt man also irgendwann fest, ah, das ist es. Dem Makler schreibt man dann also schon, ich interessiere mich für das Haus, das Sie in Bülow gerade verkaufen. Der hatte nirgendwo Bülow geschrieben, aber dann demonstriert man auch schon mal, dass man sich orientieren kann und weiß, wo es ist. Und dann habe ich gehört, ja, da gab es mal einen Architekten als Vorbesitzer und dann habe ich es erst langsam wieder zurückgespult und gemerkt, ja, ich kenne dieses Haus schon und ich hatte es schon mal gesehen und bewundert auf Fotos. Ich wusste nur nicht, dass es das gleiche war.
Wie viele Häuser haben Sie vorher sich parallel angeschaut?
Parallel nicht, sondern tatsächlich im Laufe von knappen anderthalb Jahren. Als erstes Fied Lübbe. Ist in extrem schlechtem Zustand gewesen. Decken mussten zum großen Teil saniert werden. Der neue Eigentümer hat die meisten Wände innen tatsächlich rausreißen müssen, weil der Schwamm drin war. Das war für mich so das Einstiegsprojekt, erstmal zu sehen, guck, das gibt offenbar doch Projekte, an denen man noch ein bisschen Arbeit hat. Und ich bin dann mit einem Gutachter aus Schwerin dorthin gefahren. Und seitdem kennen wir uns jetzt. Er hat dann auch alle anderen Häuser mit mir angeschaut und er meinte, das sei ein wunderbares Haus. Da würde er furchtbar gerne, wenn es nächstes Jahr noch steht, mit seinem nächsten Kurs zu Holzschädlingen rein, weil man hier alles auf einmal hätte. Das sei so praktisch. Das hat die dortige Maklerin nicht ganz so positiv aufgenommen und ich habe dann auch vom Kauf Abstand genommen. Aber das war der Einstieg. Danach gab es noch einige Häuser, auch hier in der Gegend, die damals zum Verkauf standen, die ich mir angeschaut habe, bei denen ich dann auch zum Teil diese Kollegin mit ins Boot geholt hatte. Aber keines davon ist es geworden. Ich glaube, man braucht auch eine Zeit, bis man bei dem Haus ist, bei dem man dann erstens sagt, das muss es auch sein. Ich habe jetzt eine gewisse Vorerfahrung und andererseits auch wirklich sagt, es muss sein und sich dann auch so hineinhängt, dass man wahrscheinlich der Vorbesitzer auch merkt, da ist eine Begeisterung da und dann muss es noch ein bisschen Glück sein. Ich weiß nicht, ob Sie, es ist in der Statistik ein interessantes Problem. Es heißt traditionell, Entschuldigung dafür, das Sekretärinnenproblem. Man hat eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten, zwischen denen man sich entscheiden muss. Und man kann bei jedem eigentlich, so ist die Behauptung des statistischen Experiments, nur einmal entscheiden, ja oder nein. Das heißt, man muss die der Reihe nach durchprobieren und kann nicht sagen, ich gucke mir erst alle an, nehme dann das Beste oder Zweitbeste, sondern ich muss nach jedem sagen, nehme ich oder gucke ich weiter. Und die statistisch optimale Variante ist, wenn ich weiß, wie groß die Grundgesamtheit ist, wie viel die Anzahl der zur Verfügung stehenden Häuser ist, dann so, ich weiß nicht mehr, ganz krude Zahl, ungefähr ist es sowas wie ein Drittel, anschauen und ablehnen und dann den nehmen, der besser ist als alle vorherigen. So, jetzt weiß ich nicht, wie groß die Anzahl der Gutshäuser gewesen wäre, die überhaupt zum Verkauf stehen, bis ich dann irgendwann die Segel streiche, aber es waren eben vielleicht 6, bei denen ich gesagt habe, nein, wird's nicht. Und dieses, das war definitiv besser als alle vorherigen.
Besser aus emotionalem Hintergrund oder besser aus dem Zustand?
Im Gesamtpaket. Der Zustand war für uns wunderschön, weil es nicht fertig ist, sondern es ist gut bewohnbar, es hat keine Schäden, die man akut sanieren muss, aber es ist auch nicht schon komplett schick und fertig gemacht. Man hat noch ganz viele Stellen, an denen man sich selber überlegen kann, wie man es gerne hätte. Man kann im Obergeschoss, wo das Fachwerk noch relativ unschön ist, noch überlegen, möchte man das Fachwerk offen liegen lassen, möchte man es lieber wieder verkleiden, teilweise verputzen, wie es früher war. Es ist eine schöne Balance in dem Sanierungszustand. Zweitens, die Lage ist einfach herrlich. Also ich wusste vorher, dass es die Mecklenburgische Schweiz gibt. Ich dachte, das sei so ein Großraum wie die Seenplatte. Nein, es ist eigentlich ein ganz kleiner Bereich nur. Und das hier ist nun wirklich in der Mitte der Mecklenburgischen Schweiz, mit Blick in alle Richtungen, direkt am See, aber vielleicht 10 Meter höher als der See. Das heißt, wir haben den See direkt vor der Tür, nicht im Grundstück angrenzend, aber doch nah genug, um direkt hineinzukommen. Und der Keller ist trotzdem trocken. Es ist halbwegs angebunden. Es hat eine sehr angenehme Nachbarschaft. Auch es ist eine rege Kirchengemeinde. Das Gesamtpaket war wunderbar.
Jetzt haben Sie dieses Haus gefunden im Internet. Wie haben Sie denn mit Ihrer Kollegin dann gesprochen? Wie muss man sich den Moment vorstellen? War sie gleich begeistert?
Wir sind ja beide Transaktionsberater. Das heißt, wir haben jeden Tag damit zu tun, dass Unternehmen gekauft oder verkauft werden, aus denen irgendwas rausgeschnitten wird. Das heißt, wir sind zwar dann in der Regel eher auf der technischen Seite, wir machen die Finanzplanung, aber wir haben trotzdem damit zu tun, dass solche Entscheidungen getroffen werden. Wir sehen, wie Lenker oder Entscheidungsbefugte in Unternehmen damit umgehen. Also haben wir erstmal einen vorgeschickt. Ich bin hingekommen. Gebe auch zu, ich habe es vielleicht eher getrieben. Also einer hat sich das angeschaut und hat gesagt, ja, das lohnt sich, liebe Kollegin, schau doch mal. Und dann habe ich ihr das Exposé geschickt, schaut, dass sie möglichst schnell dann auch noch einmal Zeit hat. Ich glaube, ich habe dem Makler in dem Moment schon gesagt, nehmen wir diskutieren noch in welcher Zusammensetzung, aber irgendwie reservieren Sie es schon mal. Das wird auf jeden Fall. So, denn ich wusste schon, in der einen oder anderen Konstellation muss ich zu diesem Haus kommen. So, dann habe ich meine Kollegin überzeugt bekommen, auch herzufahren, es anzuschauen. Wir haben es gemeinsam angesehen. An dem Tag war auch die Vorbesitzerin noch da, die eine ganz starke emotionale Beziehung zu diesem Haus hatten. Die ist 15 Jahre lang auch mit ihrer Familie, zwar nicht dauerhaft, aber immer als Sommersitz bewohnt hatte. Und offenbar haben wir ihr auch demonstrieren können, dass es uns ernst ist, dass wir auch den Charme dieses Hauses merken. Und dann sind wir hier als Gruppe durchgegangen. Vielleicht habe ich die anderen auch ein bisschen angesteckt. Aber am Ende der Besichtigung haben wir uns dann eben zusammengesetzt. Und meine Kollegin sagte, im Prinzip ja. Ich denke nochmal drüber nach, wie man das bei einer ordentlichen Transaktion tut. Und ein, zwei Tage später war es dann ein Ja.
Und welchen Zustand haben Sie hier vorgefunden?
Der Makler hat das Haus natürlich als fertig saniert inseriert. Und als man dann herkam, gesagt, natürlich müssen Sie nochmal das Gleiche reinstecken. Das ist Ihnen auch bewusst, da brauchen wir uns ja nichts vorzumachen. Das heißt, es gibt eine Balance hier zwischen den Dingen, die alle schon getan sind. Das sind nämlich die notwendigen Dinge. Um den Keller ist eine Drainage gelegt, dass der dauerhaft trocken ist. Das Dach ist Anfang der 90er komplett neu eingedeckt worden. Es gibt eine Zentralheizung, die zwar ihre Tücken und Macken hat und eigentlich nicht überall funktioniert, aber es gibt eine Zentralheizung. Es gibt 3 funktionierende Bäder. Die Räume sind im Erdgeschoss überall mit ausgebessertem Putz, im Obergeschoss in der Regel mit benutzbarem Wandputz. Das heißt, wir haben es vorgefunden als ein Haus, in dem man nicht mit Öfen heizen muss und geschlossene Fenster hat, in den allermeisten Räumen auch schon ausgetauschte Fenster, leider dann wirklich häufig unter Verlust der Originalsubstanz, aber überhaupt Fenster, es schließt dicht, man kann es das ganze Jahr über nutzen, unproblematisch. Aber auf der anderen Seite sind dann die Wände nicht unbedingt schon geglättet, haben schon eine fertige neue Tapete, sondern es ist ein bisschen rauer Putz. Der ist gestrichen mit guten Kalkfarben. Aber wenn man möchte, kann man dann den einen Raum oder den anderen Raum auch noch mal hernehmen, kann die Wand wirklich schön machen, kann sich überlegen, ob man die Dielen noch einmal aufarbeitet oder ob man sie lassen möchte, wie sie sind. Das heißt, man hat in der Ausgestaltung noch ganz viel Freiraum und kann sich gleichzeitig Zeit lassen, weil es nichts gibt, was wir tun müssen. Wir haben in der Wiese, die vor dem Haus liegt, tatsächlich jetzt einfach mal angefangen, uns so ein bisschen zu verwirklichen. Da waren auf der einen Seite eines alten Stallgebäudes so 5, 6 Robinien aufgewachsen in den letzten Jahren. Wir haben dann die Jahresringe gezählt, nachdem wir sie gefällt haben. Das sind so 17 Jahre. Die sind einfach da sehr dicht gewachsen. Das war so ein typischer Aufwuchswald. Und da haben wir dann tatsächlich das erste Mal richtig selber Hand angelegt und dort jetzt eine weitere Wiese geschaffen. Das heißt, die Wiese, die vorher schon vor dem Haus war, die ist jetzt gerade vor 3 Tagen umgefräst worden. Da hat der Naturpark Mecklenburgische Schweiz, heißt er, glaube ich, gefräst und Samen eingesät. Da wird also eine Blühwiese entstehen. Und der andere Teil, den wir jetzt ein bisschen gerodet haben, das ist dann tatsächlich der Rasenplatz. Da werden wir mit dem Dorf auch wieder im Juli grillen. Das ist eigentlich so unser erstes eigenes größeres Projekt gewesen.
Wollen Sie das Haus für uns und die Zuhörerinnen und Zuhörer mal beschreiben? Vielleicht auch die Häuser, die heute möglicherweise nicht mehr stehen. Kann man das Haus in irgendeiner Form charakterisieren? Wann ist es errichtet worden?
Das Haus ist 1820, um 1820 sagt man, errichtet worden. Es gibt aus meiner Sicht Hinweise darauf, dass einiges umgebaut wurde. Die Mitarbeiter der Oberen Denkmalschutzbehörde Mecklenburg-Vorpommern, die es jetzt gerade angeschaut haben, sind etwas im Zweifel und sagen, würden eher denken, dass es auf bestehenden Kellern damals komplett neu aufgemauert wurde. Also das ist noch im Zweifel etwas, ob es 1820 wirklich ein Neubau auf bestehenden Kellern war oder nur ein Umbau des bestehenden Hauses. Auf jeden Fall kann man es sich vorstellen als: man nimmt so ein normales, einstöckiges Gutspächterhaus, Gutsverwalterhaus mit 9 Achsen, 10, 11 Achsen von der Rückseite aus gesehen. Und dann kommt ein Kaufmann aus Braunschweig und sagt, ich bin jetzt Gutsherr, ich möchte es gerne ein bisschen hübscher haben. Was macht er? Er lässt erstmal 4 große Säulen vor den Eingang setzen, Kolossalsäulen über 2 Stockwerke. Das Haus ist eigentlich nur einstöckig, also wird das noch ein bisschen aufgestockt. Es hat dann also hinterher 1,5 Geschosse, damit dieser Portikus nicht ganz so massiv wird. Aber trotzdem ist er immer noch größer als das Haus rechts und links. Und dann hat er auf einmal ein repräsentatives Gutshaus. So muss man sich vorstellen, ist das Haus entstanden und so wirkt es innen auch. Man hat also diese typische Enfilade der Vorderräume von der Halle aus, rechts 2 Räume, links 2 Räume, alle Türen in einer Flucht. Das heißt, wenn man die aufmacht, dann kann man jetzt wirklich durch diese 22, 25 Meter des Hauses einmal durchschauen. Auf der Rückseite ist es nicht ganz so lang durch. Da sieht man schon, dass der eine Teil eigentlich eher ein Wirtschaftsteil ist, mit kleineren Räumen, mit dem Treppenhaus, unter dem die ursprüngliche alte Gutsküche noch liegt. Aber auf der anderen Seite dann auch wieder eine Enfilade mit durchgängigen Räumen. Das heißt, wenn man es von oben betrachtet, wenn man drauf schaut, hat man auf der Südseite 1/3 wirklich 4 verbundene Gesellschaftsräume. Dann im mittleren Drittel die Eingangshalle und die Gartenhalle, die inzwischen geteilt ist. Da ist in der DDR dieser Gartensaal als Essraum der LPG-Pflanzenbau genutzt wurde, wurden dort eine Wand eingezogen. Deswegen ist dieser Gartensaal heute geteilt, ist also kein großer Raum mehr. So, und dann im nördlichen Drittel vorne noch 2 Wohnräume, aber eigentlich ist das schon Wirtschaftsteil mit einem Flur in der Mitte durch, dem Gang zum Keller, Treppe nach oben, 2 kleinen Wirtschaftsräumen. Da war die Plättstube. Das wissen wir inzwischen. Also über der Gutsküche ist so ein etwas niedrigerer Raum. Das war die Plättkammer des Gutes, wo die Waschküche war. Zu der Zeit wissen wir nicht. Aber dort wurde gemangelt die langen Tischdecken gerade gezogen. Diesen Raum können wir noch explizit verorten. Das finde ich eigentlich auch sehr schön.
Sie haben jetzt sicherlich schon einiges an Informationen zum Haus zusammentragen können. Was ist denn über die wechselhafte Geschichte bis 1945 bekannt? Es waren ja sehr viele verschiedene Besitzer eigentlich auch.
Das ist richtig. Bis 1945 ist es eine Geschichte von wechselnden Besitzern und nur zu einem ganz kurzen Zeitfenster ist Bülow ein eigenes Gut gewesen und zu diesem kleinen Zeitpunkt ist das Haus als ein Gutsbesitzerhaus ausgebaut worden. Zu jedem anderen Zeitpunkt wäre es ein Pächterhaus, ein Verwalterhaus gewesen. Die Geschichte ist folgendermaßen. Bis 1816 gehörte Bülow als Nebengut zu Chanceau. Chanceau war traditionell moltkisches Gut. 1816 im Zuge von sehr aufwendiger Lebensführung und Kontinentalsperre, Niedergang vieler Güter, ist der dortige Besitzer bankrott gegangen. Das ist ein großer Prozess gewesen, kann man jetzt auch noch nachlesen. Ich kann nachher noch darüber berichten. Es hat dann dieser Kaufmann aus Braunschweig das Gut gekauft, hat das Haus gebaut, hat entweder selbst oder seine Kinder, das kann ich nicht genau sagen, darin gewohnt, ist dann an eine Tochter vererbt, die hat mit ihrem Mann dann wiederum hier gewohnt. So, und danach ist es verkauft worden und ab 1850 ungefähr können wir relativ sicher sein, dass es nicht mehr als Gutsbesitzerhaus bewohnt wurde. Von 1850 an gehörte es als einzelnes Gut wechselnden Besitzern. 1890 ungefähr ist es zusammengekommen wieder mit Chanceau. Die Familie Thiele-Winkler, schlesische Kohlemagnaten, haben dann einen Einkaufszug durch Mecklenburg gemacht und haben eine ganze Reihe von Gütern gekauft, haben dann, glaube ich, im Wesentlichen an Vollratsruhe, Faulenrost gesessen. Und von da an war Bülow wieder Nebengut zu Chanceau. Zuletzt hat dann hier gesessen die Oberhofmeisterin der Kronprinzessin Cäcilie, die Baronin von Thiele-Winkler, auf Chanceau. Und Bülow war zu dem Zeitpunkt Verwaltersitz für diesen Güterkomplex aus Chanceau, Bülow, Karlshof. Und das ist er dann auch geblieben, nachdem es zuletzt dann 1929 an den Mühlenbesitzer Kampfmeier aus Potsdam verkauft wurde. Der hat dann in Chanceau seinen eigenen Sommersitz gehabt. Bülow blieb Verwaltersitz. Ist das dann auch geblieben bis 1946 interessanterweise. Also nach der Besatzung ist Bülow erst einmal zusammen mit Chanceau Staatsgut gewesen für eine kurze Zeit. Und der Verwalter, der hier saß, das war die Familie Hampe, ist dann auch noch über die sowjetische Administration hinaus Verwalter geblieben. Die Bauern oder die Landarbeiter aus Bülow und Chanceau haben sich dafür eingesetzt, dass er weiter Verwalter bleiben darf. Seine Frau ist in den Wirren der Besatzung erschossen worden. Er hatte eigentlich überhaupt keine Lust mehr, hier zu bleiben. Aber man hat offenbar gesagt, hier geht alles drunter und drüber und bitte, Herr Hampe, bleiben zumindest Sie doch noch mal. Bis 1946 zumindest, dann hat er auch die Segel gestrichen, ist er hier geblieben.
Der Ortsname trägt den Namen der Familie Bülow, kann man jetzt annehmen. Die Familie selbst war im 19. Jahrhundert hier auch im Gutshaus. Haben die beiden tatsächlich namenstechnisch was miteinander zu tun? Weil diese kurze Phase, wo die Bülows hier tatsächlich anwesend waren, spricht so ein bisschen gegen diese Namensherkunft des Ortes.
Es gibt, soweit ich weiß, 4 oder 5, es können sogar 6 Orte Bülow sein in Mecklenburg. Und nach meiner Kenntnis stammt die aktuell lebende Familie Bülow von einem dieser Orte ab. Das heißt, es gibt eine definitive Verbindung der Familie zu einem der Orte. Alles davor können Sie dort mal anfragen, liegt ein kleines bisschen im Dunkel. Der Ortsname ist als erstes als Bülow vielfach verzeichnet und daher wird dann angenommen, dass es eine patronymische Benennung ist, dass es eher nach der schon vorhandenen Familie Bül oder dem slawischen Häuptling Bül benannt wurde und die Siedlung des Bül sein soll. Ich weiß nicht, ob das für dieses Bülow auch zutrifft, denn nach meinem Wissen ist das grundsätzlich mit Ü geschrieben worden. Und dann können Sie es auch zu Bielow setzen. Das ist geht slawisch Richtung Weiß. Und wir haben hier tatsächlich einen kleinen Hügel, der Weiße Berg genannt wird. Das heißt, die offizielle mecklenburgische Namensforschung sagt, alle Bülows sortieren wir als Ort des Buhl ein. Ob das für alle Bülows zutrifft, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, dieses Bülow hat in der Zeit, in der es Gutsherrschaften gab, keine Familie Bülow hier gehabt. Aber das heißt nicht, dass es sie davor nicht einmal gab. Mein Verständnis ist, das kann falsch sein, dass die heutige Familie Bülow nach einem dieser Orte Bülow benannt ist und nicht umgekehrt.
Lassen Sie uns noch mal die Nachkriegszeit hier im Haus versuchen zu rekonstruieren. Der letzte Besitzer war eben Kurt Kampfmeier, der Windmühlenbesitzer. Die Familie wurde dann enteignet. Wie ging es dann weiter?
Die Familie wurde enteignet, aber der Verwalter blieb noch einige Zeit hier, dann eben als Verwalter des Staatsgutes Bülow-Chorsow. Genauso wie das Schloss in Chorsow wurde das Haus hier in Bülow komplett mit Vertriebenen, Flüchtlingen, Umsiedlern, wie Sie es nennen wollen, belegt. Wir haben im Obergeschoss eine ganze Reihe von Abstellkammern, die eigentlich nicht wirklich als Räume nutzbar waren. Wir sehen, dass dort wahrscheinlich aus dem Fachwerk einzelne Riegel herausgenommen wurden, um diese Räume nutzbar zu machen. Das waren dann, soweit man sich im Ort erinnern kann, die Küchen der Räume. Das heißt, es waren schlecht belichtete Abstellräume. Als Küchen waren die in Ordnung. Und die Räume, die wir im Erdgeschoss und im Obergeschoss tatsächlich als gut nutzbare Wohnräume sehen, die waren dann auch wirklich vollgesteckt mit Vertriebenen. Wir haben eine Aufzeichnung aus dem Jahr 2000 ungefähr, in der ein Bewohner des Ortes tatsächlich mal versucht hat, zusammenzutragen, wer wann in welchem Raum wohnte. Das ist ein furchtbar spannender Teil dieser Hausgeschichte. Wir wissen, dass dann relativ bald einige Räume auch von der Gemeinde verwendet wurden. Es gab einen Kulturraum, der erst vorne im vorderen Esszimmer, später dann hier im Musikzimmer war, weil es auch der größere Raum ist. Da fanden dann definitiv Kinoaufführungen, Kulturveranstaltungen statt. Ich glaube, dass ich erfahren habe, dass in der Halle eher die Tanzveranstaltungen waren, denn dort war irgendwann die Diele dann komplett durchgetanzt oder durchgetreten. Im Anbau auf der Nordseite wurde der Konsum untergebracht. Es heißt auch mal, dass das Bürgermeisterbüro hier drin gewesen sein soll. Das sehe ich aber auf diesen Unterlagen, auf den Aufzeichnungen nicht. Wir sehen aber, dass eine ganze Reihe von Familien, die heute hier im Dorf noch leben, die als Vertriebene hergekommen sind, damals in einzelnen Räumen hier gelebt haben. Dann wissen wir, dass sie später hier in Neubauernhäuser gezogen sind oder die eine Familie ist in der früheren Schnitterkaserne heute beheimatet, in den Kartenzeilen. Die haben sich dann wieder verteilt und dann ist das Haus langsam wieder leerer geworden. Das sehen wir heute auch daran, dass einige Räume in den 60er, 70ern keine neuen Öfen bekommen haben. Also irgendwann waren die Öfen einfach am Ende ihrer Lebenszeit, hätten neu aufgemauert werden müssen. Wir haben dann eben diese zum Teil hübschen, zum Teil aus heutiger Sicht so ein bisschen schwierigen Öfen, der mit den hübschen braun-orangenen Tönen der 70er. Die sind da, wo es bewohnt war, komplett neu aufgemauert worden. Und da, wo die Räume schon leer waren, sind dann einfach keine Öfen mehr aufgemauert.
Jetzt haben wir uns ein bisschen im Haus bewegt. Wir dürfen nicht vergessen, was gab es denn hier für Nebengebäude? Steht heute noch etwas? Was findet man hier vor?
Bülow hatte eine extrem weitläufige Hofanlage. Das habe ich in den Akten irgendwann gelesen, dass es sogar für die damalige Zeit und für die Größe des Gutes eine sehr, sehr weitläufige Anlage gewesen sein soll. Also dort, wo heute das Ortsschild steht, waren eigentlich die Torpfeiler schon zur Gutsanlage. Es steht heute noch der Pferdestall. Das sind heute zwei Wohnungen. Man könnte jetzt also sagen, ein Doppelhaus aus dem ehemaligen kompletten Pferdestall. Der Schafstall steht noch allerdings etwas niedriger. Zwei große Scheunen stehen gar nicht mehr, aber waren auch auf der Hofanlage. Das, wo wir heute sagen, das ist so ein kleiner Pferdestall, das ist erst nach 1945 wirklich in dieser Größe aufgemauert worden. Das soll davor an der gleichen Stelle ungefähr ein Hundezwinger gewesen sein. Da sind noch Feldsteinfundamente. Ein Nachbar hat gerade sein Haus vor einem halben Jahr zum Verkauf angeboten. ist dann aber doch hier wohnen geblieben. Das soll das ehemalige Geflügelhaus sein. Er hat einen langen Anbau, den er als Werkstatt nutzt. Das soll einer der Schweineställe gewesen sein. Ein anderer Schweinestall ist jetzt komplett abgerissen, aber wir wissen noch ziemlich genau, wo er stand. Die Fundamente sind noch zu sehen. Die Fundamente des Rinderstalls sind nicht mehr zu sehen, aber der Nachbar kann mir noch ganz genau sagen, wo er sie vor 5 Jahren abgetragen hat. Direkt in Sichtweite des Hauses ist die alte Stellmacherei. In einem Nebentrakt war die Schmiede. Das sind die Nebengebäude, die ich heute noch kenne. Also wir haben auch Aufzeichnungen, die sehr genau sagen, wo welche Gebäude auf dieser Hofanlage standen. Aber nicht alle davon sind jetzt noch sehr gut zuzuordnen. Vor allem ist auch schwierig, dass sie im Laufe der Zeit ihre Bestimmung gewechselt haben. Also was vor 45 dann erst einmal als Schweinestall gelaufen ist, das war vielleicht dann zum Teil später eher in Erinnerung des Dorfes ein Düngerschuppen. Und so muss man dann ein bisschen aufpassen, über welche Zeit man mit wem spricht, um die Gebäude auch genau zusortieren zu können. Aber eigentlich hat die Dorfchronistin für Bühle und Chance sich sehr viel Arbeit damit gemacht, die verschiedenen Gebäude der Hofanlage in den verschiedenen Zeiten auch platzieren zu können.
Es gibt ja auch noch eine Allee, die direkt zur Kirche führt. Wissen Sie, von wann die Kirche ist?
Die Kirche ist eine der ältesten. Man kann sehr schön die Superlative danach klassifizieren, wie viele Einschränkungen sie braucht. Es könnte sein, dass diese Kirche eine der ältesten Backsteinkirchen, die noch erhalten als Dorfkirchen verwendet, in der mecklenburgischen Schweiz, aber in dem näheren Umkreis sind. Also je länger sie es klassifizieren, umso unwichtiger wird eigentlich das Älteste. Aber es ist eine alte Dorfkirche, die zur Zeit der germanischen Kolonisation, also zum Zeitpunkt, in dem die Slawen schon relativ weit sich aus dem Raum zurückgezogen hatten und die germanische Siedlungstätigkeit hier einsetzte, erbaut wurde. Wir wissen, dass gerade hier in Chance und Bülow beide Volksgruppen auch nebeneinander existiert haben. Also diese Idee, sie wurden komplett vertrieben oder es war ein menschenleeres Terrain, das stimmt hier genauso wenig, wie es in Nordamerika gestimmt hätte. Es lebten dann einfach diese neu zugezogenen und die schon bestehenden Volksgruppen hier nebeneinander. Aber die Kirche ist definitiv aus dieser Zeit der germanischen Kolonisation. Damals war Bülow ein Bauerndorf. Es ist also erst sehr viel später zu einem reinen Gutsdorf geworden. Und wir können heute noch sagen, dass dieses Bauerndorf eben eher um die Kirche herum stand. Und erst nach dem Dreißigjährigen Krieg ist es wirklich langsam zu einem Gutsdorf umgeformt worden. Wir hatten hier in Bülow einen relativ klaren Unterschied zwischen dem Gut, dann vielleicht so 200 Metern Platz und dann einem Bauerndorf um die Kirche herum. Und die Kastanienallee, die jetzt ungefähr 200 Jahre alt ist, ungefähr zur Zeit der Erbauung dieses Dorfes gepflanzt worden sein muss, die führte von dem Gut quasi zum Bauerndorf, um direkt zur Kirche zu führen. Es ist dann auch eine kleine Pforte am Kirchhof, die eigentlich dann nur für den Pfarrer und den Gutsherrn gewesen sein muss. Der Rest des Dorfes ging auf der anderen Seite auf den Kirchhof. Heute ist das der typische Eingang, weil man einfach viel besser parken kann dort am Ende der Allee. Das heißt, heute geht jeder da lang, wo es früher nur ein kleiner Teil der Kirchbesucher gegangen wäre.
Dann haben Sie irgendwann den Schlüssel des Hauses bekommen. Sie haben den Kauf hinter sich gebracht. Nehmen Sie uns doch mal mit in den ersten Moment, wenn Sie die Tür als Besitzer aufschließen. Was haben Sie hier gemacht?
Als erstes habe ich gesagt, dass wir diese Tür jetzt möglichst nicht wieder so oft abschließen. Ich finde, dass es wichtig ist, einerseits, damit ich rauskomme, andererseits auch habe ich das Gefühl, dass dieses Haus für jemanden, der reinkommen sollte, offen stehen sollte. Also wenn ich da bin, dann sind diese Türen inzwischen offen. Das war eine der allerersten Sachen. Dann haben wir natürlich überlegt, dass gewisse Möbel wir vielleicht doch lieber nicht mehr haben wollen. Ich fürchte, wir sind sehr, sehr praktische Menschen. Wir haben gesagt, wir schließen jetzt erstmal nicht mehr ab, das Haus bleibt offen, damit man raus kann, damit man auch das damit das Haus offen ist für das Dorf. Aber ansonsten haben wir erstmal gesagt, wie funktioniert jetzt die Heizung? Welche Bäder muss man jetzt eigentlich permanent benutzen, damit das Wasser dort nicht abgestanden ist? Und was wollen wir tatsächlich sanieren? Und haben so ein bisschen überlegt, welche Handwerker wir als Erste einbeziehen wollen. Und ich habe gesagt, dass wir ein Grillen mit dem Dorf veranstalten sollten, um uns vorzustellen. Das war, glaube ich, eine der ersten Aktionen, nachdem wir wirklich gesagt haben, so, jetzt sind wir da. Jetzt könnten wir auch uns mal vorstellen, einmal kurz rumgehen und sagen, wir sind hier neu, würden gerne alle kennenlernen und einmal mit dem ganzen Dorf grillen.
Sie machen das ja nun zusammen mit Ihrer Kollegin gemeinsam und bezeichneten dieses Projekt auch als eine große Wohngemeinschaft. Welcher Gedanke steht denn dahinter?
Der Hauptgedanke für mich, und ich kann da wirklich nur für mich persönlich sprechen, aber meine Vorstellung davon ist vor allem, dass dieses Haus genutzt werden sollte, wie es intendiert ist, dass man es nicht in der Mitte zerschneidet. Man kann in diesen Häusern relativ gut sagen, das ist ein abgeschlossener Bereich, der kriegt jetzt noch eine Küche und ein Bad und das hier ist auch ein abgeschlossener Bereich. Ich sehe das immer eher als Appartement, in denen sich jemand zurückziehen kann, aber es sollte eigentlich einen Bereich geben, der tatsächlich offen ist dafür, dass man gleichzeitig im Haus lebt, dass man sich begegnet, aber dass man nicht die ganze Zeit in einem Raum aufeinander hocken muss. Unsere heutige Wohnform ist ja eher, dass wir dann sagen, ich habe hier meine kleine Dreizimmerwohnung und du direkt daneben und wir sehen uns häufiger und wir mögen uns, aber wir haben komplett getrennte Räume. Ich glaube, diese Häuser funktionieren eigentlich so, gerade die größeren, Bülow ist jetzt ein kleineres Haus, aber das kann man heute in kleinerem Maßstab genauso nachmachen. Die größeren Häuser funktionieren eigentlich gerade so, dass diese ganzen alten Tanten und die 6 Kinder, wenn sie erwachsen wurden, auch ihren Bereich haben konnten, dass jeder dann vielleicht ein großes Zimmer und ein kleines oder auch 2 mittelgroße Zimmer hat, in die er sich zurückziehen kann. Aber es gibt einen gemeinsamen Bereich, den man alle zusammen nutzt, ohne sich auf den Füßen zu stehen. In diesem Musikzimmer können gemütlich 4 Personen sich unterhalten und einen Kaffee trinken und ich kann gleichzeitig ins Windrosenzimmer weitergehen. Ich merke, da ist noch jemand, man stört sich aber nicht, da kann jemand Fernsehen, da können 6 Personen ein Spiel spielen. Es sind mehrere Gruppen, Kreise, die dann gleichzeitig diese Räume bewohnen können, ohne dass man sie komplett trennen muss. Und ich glaube, das ist etwas, was mir hier wichtig ist, dass man dieses etwas Offene beibehält, dass man gleichzeitig mit mehreren Kreisen hier wohnen kann. Ich habe auch gerne Freunde, die eine Woche, 2 Wochen bleiben. Die Kinder suchen sich dann irgendwann ihren Raum und da können sie auch für sich sein. Sie haben nicht komplett ihr Zimmer, in dem sie die Tür zumachen können, aber sie wissen, da ist nichts los. Das ist einer der offenen Räume in diesem Haus. Jeder könnte da hinkommen, aber im Augenblick ist da keiner. Und das ist ein Gefühl, das, glaube ich, zu diesen Häusern gehört. Ich nutze diesen Raum jetzt mal. Es ist eigentlich ein öffentlicher Raum. Es könnte ihn jeder nutzen, aber jetzt bin gerade ich hier drin. Und dieses etwas fluide, einen Raum für diese oder für jene Nutzung zu haben, ihn nicht einer Person direkt zuzuschreiben und nur die kann ihn nutzen, das, glaube ich, steckt in diesen Häusern auch drin.
Zu diesen Häusern gehört auch die Bevölkerung hier vor Ort. Wie steht das Bewusstsein der Bevölkerung hier zu dem Haus?
Ich versuche mal, diese Frage unabhängig davon zu beantworten, wie die Bevölkerung uns jetzt als Bewohner dieses Hauses sieht. Also, wie sieht die Bevölkerung dieses Haus? Dadurch, dass die allermeisten Bewohner, die heute in Bülow sind, Vertriebene, Zugezogene sind, kaum noch jemand sich daran erinnert, wie es als gut funktionierte, gibt es eigentlich niemanden, für den dieses Haus irgendwie eine Herrschaftsfunktion hätte. Von hier aus wurden nicht die Gemeinde verwaltet oder die LPG geleitet, regiert, sondern es war ein Haus, das, glaube ich, eher eine Servicefunktion, könnte man heute sagen, für alle Menschen hat, die heute noch in Bülow wohnen. Hier haben einzelne Verwandte gewohnt oder die eigenen Eltern, daran erinnert man sich noch. Hier hat man eingekauft, hier gab es Veranstaltungen. Das heißt, zumindest hier in diesem Dorf gibt es eigentlich gar nicht die Vorstellung, da wohnt die Herrschaft, sondern das ist das große Haus, das eher in einer dienenden Funktion für den Rest des Dorfes steht. Das habe ich nicht erwartet, als ich herkam. Das finde ich völlig natürlich, wenn man darüber nachdenkt, wie das Haus genutzt wurde in der Zeit der DDR. Und das darf man auch nicht vergessen. Das ist jetzt einfach die Funktion des Hauses. Bevor es reines Wohnhaus war, hatte dieses Haus eine dienende Funktion im Dorf. Und ein kleines bisschen muss man sich als Besitzer dann auch daran anpassen. Man ist hier nicht der große Guru, sondern man wohnt in dem Haus, das eigentlich eine unterstützende Funktion für das Dorf hatte. Warum soll sie jetzt nicht mehr haben? Ich glaube, das ist die Rolle, in die man am besten hineinkommt, wenn man zumindest nach Bülow kommt. In anderen Dörfern funktioniert das anders.
Ist denn über die Jahre auch ein Kontakt zu den Familien entstanden, die hier auf dem Gut mal gesessen haben, zum Beispiel die Kampfmeyers?
Dadurch, dass das Haus in den letzten 35 Jahren durch drei Hände gegangen ist, gibt es leider keine wirkliche Beziehung zu dieser Familie oder der früheren Verwalterfamilie, die hier gelebt hat. Aber wir wissen zumindest, dass die Familie ab und zu mal hier in die Gegend kommt. Ich habe eine wirklich spannende Begegnung gehabt. Da saß ich an meinem Schreibtisch und sah, dass wieder mal Besucher vor dem Haus ihr Auto parken, aussteigen, sich das Haus anschauen. Ich habe das Fenster aufgemacht und erst mal freundlich versucht festzustellen, wer es denn da ist, der ein privates Haus anschaut. Und diese Besucher sagten, wenn sie mal kurz schauen dürften, sie kennen den früheren Verwalter, der hier gewohnt hat. So bin ich rausgegangen, wir kamen ins Gespräch und wir stellten fest, ja, sie kannten den früheren Verwalter, weil das ihr Angestellter war. Sie sind die Nachkommen der früheren Besitzer. Ich fand das eine wahnsinnig zurückhaltende Art, sich vorzustellen. Wir kannten den früheren Verwalter. Ja, es stimmt, sie kannten den früheren Verwalter. Ich hätte mich furchtbar gefreut, wenn wir mit dieser Familie dann noch häufiger zu tun gehabt hätten. Es ist das erste Mal jetzt noch kein laufender Kontakt entstanden, aber sie waren hier. Sie haben ein bisschen davon erzählt. Ich glaube, wer hier war, war der Sohn der früheren Tochter, die als Kind noch ab und zu in Chanceau ihre Sommer verbracht hat. Das heißt, sie hatten noch Kindheitserinnerungen der Mutter, wie es in Chanceau war, aber natürlich an Bülow selber keine Erinnerung. Wir sind hinterher mit dieser Familie dann noch zum Nachbarn gegangen, der hier einen Lohn- und Fuhrbetrieb hat und der in seiner Werkstatt, weil er auch wirklich schon 50 Jahre hier in Bülow arbeitet und in der alten Schmiede dann noch Dinge ausgegraben hat, dann zeigen konnte, er hat noch so ein altes Metallschild, das man zum Bemalen der Wagen benutzt hat. Nämlich eine Schablone, auf der Kampfmeyer Bülow stand. Diese Schablone, das ist sein ganzer Stolz, die hat er natürlich dann auch gezeigt, aber nicht hergegeben.
Wie steht denn der Ort zu den Arbeiten hier und zu dem Leben hier im Gutshaus? Nimmt man das wahr, dass sich hier was tut?
Man nimmt auf jeden Fall wahr, dass jemand permanent hier wohnt. Wir sind die Ersten seit 15 Jahren, die einen Herrnhuter Stern in der Adventszeit aufgehängt haben und ein paar Schwibbögen aufgestellt. Und das ist definitiv etwas, was natürlich jeder, der ins Dorf hineinkommt, der zumindest mal grob auf dieses Haus zufährt, einen Moment bemerkt. Und das, glaube ich, kommt auch ganz gut an. Das ist etwas, das wir ja auch für uns machen. Aber man merkt dann einfach, dass in diesem Haus wieder Leben ist. Das ist, glaube ich, etwas, was das Dorf auch braucht. Denn wenn so ein Haus tatsächlich einen Großteil des Jahres leer steht, dann verliert es seine Funktion im Dorf.
Welche Spuren hat denn die Zeit hier hinterlassen? Gab es besondere Entdeckungen, irgendwas Ungeahntes?
Wenn man durch so ein Haus geht, dann sieht man natürlich, je genauer man durchgeht, immer mehr kleine Details. Wir sind durch den Keller gegangen und haben zuerst gedacht, wunderbar, da hat jemand das ganze Haus unterkellert, sehr praktisch, ein bisschen ungleichmäßig, ein bisschen verbaut vielleicht. Aber wenn man dann genauer hinschaut, sieht man verschiedene Spannweiten der Gewölbebögen, verschiedene Fußbodenhöhen. Wir sind eigentlich noch dabei, auseinanderzuziehen, was das für die Baugeschichte bedeutet. Ich gehe inzwischen davon aus, dass es zumindest zwei Vorgängerbauten gab, die verschiedene Keller hatten. Und für diesen Bau hat man dann auch noch den Bereich dazwischen unterkellert. Das sind Dinge, die sieht man im Keller, ohne dass man etwas ausgraben muss. Einfach nur dadurch, dass man sich genau das anschaut, was schon offen zutage liegt. Man hört immer von diesen Häusern, dass dann es dann doch durchgeregnet hat, dass irgendwo die Deckenbalken morsch sind, dass gerade die Auflager der Deckenbalken, die Balkenköpfe erneuert werden müssen. Als wir herkamen, haben wir als erstes gesehen, dass der Raum über der großen Eingangshalle, das Balkonzimmer, extrem durchhängt. Da haben wir zwischen der Wand und der tiefsten Stelle des Fußbodens einen Unterschied von 17 Zentimetern. Also da hat man wirklich nachts das Gefühl, das Haus fährt mit einem Schlitten, wenn man das Bett so schief aufstellt, wie dieser Raum ist. Wir haben dann einfach mal so einen 10 Zentimeter Holzklotz drunter gestellt. Einen 10 Zentimeter auf die Länge des Bettes muss man schon drunter stellen, damit das Bett in Waage steht. Bei diesem Raum hatten wir große Angst, dass tatsächlich die Balken sehr in Mitleidenschaft gezogen sind, weil es auch an der Westseite zum Balkon eine Wand gibt. Da könnte Wasser eindringen, da ist vielleicht eine typische Schwachstelle des Hauses. Also haben wir lange diesen Fußboden erstmal nicht aufgemacht. Dann sagte uns ein Energieberater, dass wenn man diesen Raum mit einer Fußbodenheizung versieht, dann wäre womöglich die gesamte Erneuerung des Deckenaufbaus förderfähig. Also haben wir dann mal zumindest geschaut, wie viel man machen müsste. Und da haben wir im Balkonzimmer tatsächlich eine Entdeckung gemacht, dass nämlich dieser Balkon wahrscheinlich in der Tat sehr dem Wetter ausgesetzt ist, sehr schnell in Mitleidenschaft gezogen wurde, nämlich ungefähr 1930 der komplette Fußboden des Balkons inklusive der ersten 40 cm des Innenfußbodens komplett weggenommen wurde, die Balken abgesägt und statt der alten Balkendecke wurde dort ein Eisenbetonfußboden eingezogen, sodass wir also sehr positiv überrascht waren. Wir haben die Dielen weggenommen, wir haben gedacht, wir finden jetzt völlig vermoderte, morsche Balkenköpfe, die wir dringend ausbessern müssen und wir haben eine Eisenbetonkonstruktion gefunden.
Die Wand haben Sie dann aber trotzdem noch rausgenommen?
Wir haben die Innenwand, die die Decke belastet, haben wir rausgenommen. Aber Sorge hatten wir vor allem für die Außenwand. Die Außenwand steht ein bisschen zurückgesetzt hinter dem Portikus. Deswegen ist es keine dick gemauerte Wand, sondern unsere Außenwand der Halle und darüber des Balkonzimmers ist eine ganz dünne Fachwerkwand. Um die hatten wir eben Sorge, dass die auch lange Jahre schon Schlagregen bekommen haben könnte und nicht mehr in Ordnung wäre. Aber diese Wand ist völlig unproblematisch.
Wir müssen, glaube ich, nochmal über die Gutsküche sprechen, weil die ist nämlich hier eine Besonderheit.
Ich zumindest finde diese Gutsküche eine ganz wunderbare Geschichte und sie hat mich tatsächlich sofort begeistert und war für mich ein Grund, mich sofort zu verlieben. Man hört ja immer, dass in den alten Gutshäusern die Gutsküche im Keller gewesen sein sollte. In der Regel war sie in Gutsbesitzerhäusern im Keller und in Gutspächterhäusern im Erdgeschoss. Hier wurde sie also 1820, als es mal ganz kurz Gutsbesitzerhaus war, im Keller eingerichtet. Und dafür ist dieser Raum 70 cm gegenüber dem normalen Keller erhöht. Das ist also ein Raum, der hat 3 Meter Deckenhöhe, der hat einen großen Rauchfang, so wie man ihn heute vielleicht noch in Bauernhäusern häufiger sieht, der wäre normalerweise im Keller irgendwann weggerissen worden. Aber hier ist diese Küche, nachdem dann irgendwann ungefähr 1900, nachdem im Anbau die neue Küche eingerichtet wurde, ebenerdig besser zu benutzen. Irgendwann wird es ja auch schwer, Personal zu bekommen. Danach wurde diese Küche als Waschküche verwendet und der vorherige Kochherd wurde umgemauert zu einem großen Waschherd mit 2 großen Kübeln. Und dadurch ist dieser ganze Rauchfang in der Küche noch erhalten geblieben. Dadurch ist dieser Raum, der den Charme der alten Küche hat, mit seinem Ziegelfußboden, dieser sehr hohen Decke, den großen Fenstern nach draußen, die man ja sonst im Keller nicht bräuchte, nur wenn da die ganze Zeit der Wasserdampf in der Küche hängt und man dort arbeiten muss, dadurch ist dieser unglaublich charmante Raum erhalten geblieben.
Was haben Sie denn bis jetzt von Ihren Plänen schon umsetzen können? Was haben Sie erreicht? Was ist aktuell das Projekt im Machen?
Ich glaube, wir haben alles getan, was das Haus dringend brauchte. Dieses Musikzimmer und das Zimmer mit der Windrose waren am Anfang nicht nutzbar, weil da ein kleiner Frostschaden in der Heizung war. Den haben wir sofort beheben lassen. Es gab im Kellergewölbe eine Stelle, an der wir große Sorge hatten, weil das Gewölbe eingebrochen war und nur noch durch die Heizungsrohre der 30er Jahre gehalten wurde. An dieser Stelle hat unser Gutachter eine ganz simple Lösung gefunden. Wir haben dann einfach das Gewölbe abgefangen. Diese Sanierung haben wir sofort gemacht. Wir haben also alles getan, was aus unserer Sicht nötig war, damit das Haus funktionieren kann, was dringend war. Und jetzt überlegen wir eben, wie möchten wir es gerne nutzen. Wir haben hier noch einige Stellen, an denen der Außenputz nicht erneuert ist, gerade auf der Südseite. Und jetzt würde es sich anbieten, wenn man heutzutage auch über Energieverbrauch nachdenkt, auf dieser Südseite tatsächlich noch einen Wärmedämmputz anzubringen. Das heißt, in gleicher Art handgemacht wie auf der Ost- und Westseite, auf den großen Seiten, den Putz zu erneuern, aber eben mit einem Putz, der dann auch gleich eine Wärmedämmung der Fassade ermöglichen würde. Das wäre ein vernünftiger nächster Schritt. Ein anderer Schritt ist, dass wir tatsächlich im Augenblick, um das Haus zu beheizen, im Winter die ganzen ungenutzten Abstellräume im Obergeschoss quasi versehentlich ein gutes Stück mitheizen, weil dort die Heizungsrohre durchlaufen. Es wäre also vernünftig, die Heizung ein wenig in mehrere einzelne Heizkreise zu separieren. Aber das ist nicht notwendig. Das könnte man machen, aber das muss man nicht. Neben den Sachen, die das Haus wirklich brauchte, ist eigentlich noch kaum etwas erreicht. Ich habe noch nicht alle guten Vorhänge aus meiner Berliner Wohnung aufgehängt. Meine Mitbesitzerin hat für das Gartenzimmer noch ein paar wunderschöne Vorhänge ausgesucht, die ich eigentlich bestellen sollte, damit ich die Länge genau ausmessen kann. Das habe ich auch immer noch nicht getan. Ich wünsche mir eigentlich in ein paar Räumen eine schöne Tapete, auch das ist noch nicht passiert. In der Halle haben wir im Augenblick noch Laminat, damit dort überhaupt mal etwas anderes als der Betonfußboden zu sehen ist. Da würden wir uns auch einen schönen Fußboden wünschen, oder da haben wir am Anfang schon gesagt, das muss dringend passieren, denn man kommt in dieses Haus rein und man guckt als erstes auf ein günstiges Laminat. Auch das ist noch nicht passiert. Das Haus erzeugt offenbar auch seine eigene Geschwindigkeit in der Sanierung. Aber das höre ich auch von anderen, dass man ab und zu mal einfach schauen muss und das Haus ein bisschen kennenlernen muss und dann kann man richtig starten.
Was gibt es denn hier bei Ihnen in Bülow für unsere Hörer und Hörerinnen zu entdecken? Wie kann man das Haus erleben?
Man kann das Haus jederzeit von außen entdecken. Ich finde es eigentlich schön, wenn irgendjemand ums Haus herumstreicht und denke immer, ja, guck, noch jemand, der das hier nett findet. Ja, meine Güte, ist ein Privatgrundstück. Aber es ist auch irgendwie nicht so richtig nur Privatgrundstück. Also das finde ich eigentlich immer interessant. Ich bin ganz froh, wenn die Menschen nicht so sehr auf meinem Rasen parken. Aber ansonsten kann man hier sehr viel entdecken. Ich erlebe es ab und zu, dass jemand tatsächlich klingelt und sagt, das ist aber schön bei Ihnen. Haben wir gerade mal Zeit, dass ich reinschauen kann? Und denke, wenn ich schon an die Tür gehe, dann habe ich meistens auch mal 10 Minuten. Man liest ja bei Jane Austen, dass in Großbritannien und es gab es wahrscheinlich auch in Deutschland früher für anständig gekleidete und ordentlich aussehende Menschen, die sich also damals leisten konnten, Tourismus zu betreiben, gegen einen Obolus die Mamsell oder der Diener auch das Haus gezeigt hat. Nun habe ich leider keinen, der einfach gegen ein kleines Taschengeld die ganze Zeit da ist und das Haus zeigt. Aber ich finde es eigentlich auch ganz interessant, wenn jemand, der zu Besuch kommt, auch wiederum etwas zu erzählen hat, wenn er mir auch eine Geschichte mitbringt, dann gebe ich eigentlich gerne von der Geschichte hier etwas ab.
Was bedeutet es für Sie, Teil des Denkmals zu sein?
Ich weiß nicht, ob ich Teil des Denkmals bin. Ich habe mich um das Denkmal zu kümmern, ich nutze es und ich treibe die Geschichte des Denkmals weiter. Ich denke, ich würde es beschreiben, als Geschichte dieses Denkmals weiterzuschreiben, mit ihm ein bisschen was zu machen. Ich habe einmal einen sehr schönen Zeitungsartikel darüber gelesen, wie gerade die Fenstervorhänge Napoleons restauriert werden. Minutiös, weil sie natürlich inzwischen ausgeblichen sind und fadenscheinig geworden und nicht mehr so hübsch. Und es stand dabei, Napoleon hätte einfach neue Vorhänge bestellt. Und ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, dass alle Dinge ihre natürliche Lebensdauer haben. Wir freuen uns, wenn wir Dinge erhalten können, aber gerade Stoffe, Gartenanlagen, die haben eine begrenzte Lebensdauer und die müssen regelmäßig neu geschaffen werden. Wir haben unsere Museen und unsere staatlichen Sammlungen dafür, diese Dinge zu erhalten und die wirklich alten Fabrikate uns anzuschauen. Ich glaube, ein privater Besitzer muss das auch immer wieder einfach nutzen, ersetzen mit dem, was vielleicht gerade in älterem Stil, in neuem Stil, aber in guter Qualität vorhanden ist, damit er wiederum damit lebt. Man kann nicht etwas so lassen. Beim Garten ist das ganz deutlich, der wächst einfach zu. Und wenn ich mit einem Haus nichts mache, dann verblassen die Erinnerungen, dann lebt es auch nicht mehr. Dann kann ich vielleicht noch ein bisschen was über die alten Zeiten erzählen. Aber eigentlich muss jeder, der Substanz besitzt, sie auch wieder mit Leben füllen und ist dafür zuständig, diese Substanz irgendwie weiterzutreiben. Das ist im Augenblick meine Aufgabe. Das ist ja nicht anders, wenn jemand über 500 Jahre schon eine Burg besitzt. Der besitzt sie ja auch, aber er lebt einfach da drin. Er lebt mit dieser Geschichte. Das ist etwas schwieriger, wenn man einfach in so ein Haus neu kommt. Aber auch das hat es früher gegeben. Man muss das, was das Haus selber kann, aufnehmen und muss es wiederum auch mit ein bisschen eigenen Dingen füllen. Und ich glaube, das Einzige, was man diesen Häusern antun kann, ist entweder nichts mit ihnen zu machen, dass dann einfach nichts passiert und dann sind sie leer und dann sterben sie erst einmal ab und müssen irgendwann wiederbelebt werden. Das ist sehr schwer. Oder sie wie ein Einfamilienhaus zu nutzen, in einer günstigen Weise so zu sanieren, dass man gerade so durchkommt. Wir versuchen dann eher nichts zu tun und das, was wir tun, auch in einer guten Qualität, dass es wiederum dem Haus angemessen ist, zu machen. Das hat der Herr Sunder-Plassmann vorgemacht, als er dieses Haus gekauft hat. Und ich finde, das hat er in ganz wunderbarer Weise angefangen. Er hat dann einfach die Fenster erstmal nicht ersetzt. Und irgendwann, als es dann ging, da kamen gute neue Fenster hinein. Die Dinge langsam anzugehen und mit dem Haus langsam zu leben und es weiterzutragen, das ist meine Aufgabe.
Nun hat ja jeder Raum hier seinen spezifischen Charakter. Gibt es einen bestimmten Raum, in dem Sie sich besonders gerne aufhalten?
Ich halte mich am liebsten hier im Musikzimmer auf. Das sieht man wahrscheinlich auch, das ist der erste Raum, den wir wirklich für uns schön gemacht haben. Der hat jetzt einen ganz warmen Holzton in den Dielen. Als wir reingekommen sind, waren die eher geweißt, wahrscheinlich geseift. Das war für uns nicht dem Charakter dieses größten Raumes im Haus entsprechend. Wir haben es leider dann eben ein bisschen abschleifen müssen und geölt. Und jetzt haben wir diesen ganz warmen Holzton. Der passt auch gut zu diesem rötlichen Ton der Wandfarbe, der schon vorher drin war, den roten Vorhängen. Und dann haben wir eben einfach warme Teppiche gebraucht, den großen Flügel, diese Sofas. Das sind ja IKEA-Sofas. Aber indem wir sie so stellen, dass sie in diesem Raum auch wieder Gemütlichkeit erzeugen und zusammen mit den älteren Teppichen. Und der Flügel ist ein Bechstein von 1904. Mit allen diesen Dingen zusammen kommt dann Atmosphäre in den Raum.
Welchen Rat würden Sie jemandem geben, der ein ähnliches Vorhaben vorhat?
Also mein erster Rat wäre, wenn du nicht aus der Immobilienbranche kommst, solltest du es dir dreimal überlegen. Und das braucht man, glaube ich, ganz dringend, damit man an Handwerkern nicht verzweifelt, mit Ämtern zurechtkommt, von der Größenordnung auch nicht erschrocken ist. Aber wenn er das mitbringt, würde ich sagen, Mut haben, es langsam angehen und sich darauf einstellen, dass man wahrscheinlich einen langen Atem braucht, um immer mal wieder neu anzufangen.
Gibt es eine Vision bei Ihnen beiden für dieses Haus?
Wenn es eine Vision gibt, dann ist es eher so eine Helmut-Schmidt-Vision, die man nicht Vision nennt, sondern einfach, ich mach das mal so. Einfach dieses Haus als ein großes Wohnhaus leben zu lassen und mit vielen Menschen zu füllen, das ist die Vision, die wir, glaube ich, nicht langfristig, sondern ganz konkret so Tag für Tag und schon während es nicht fertig ist, erfüllen. Und dann natürlich es jedes Jahr noch ein bisschen schöner machen. Vielleicht das eine Jahr mal ein paar Gästezimmer schöner machen, das andere Jahr noch mal gute Vorhänge kaufen, dann vielleicht noch mal über Tapeten nachdenken. Da würde ich sagen, als Vision schon, irgendwann ist das hier in jedem Raum sehr, sehr schick und der Idee Gutshaus oder Herrenhaus angemessen. Aber ob das nun in 10 oder in 20 oder in 30 Jahren passiert, dafür ist die Vision dann eben doch eher praktisch.
Sie haben damals das Haus betreten, vielleicht später auch erste Vorstellungen entwickelt von dem, was aus dem Haus vielleicht mal werden soll. Und nun sind Sie mitten in der Umsetzung. Wie lebt es sich da zwischen Ideal und Wirklichkeit?
Na, ich lebe ja nicht so richtig in der Wirklichkeit. Also ich sehe nur das, was ich mir geistig vorstelle. Wenn man erlebt, wie Kinder ihre Welt wahrnehmen, dann muss man manchmal erstmal sich erzählen lassen, was man da gerade offenbar aus drei Bauklötzen vor sich hat. Und ich glaube, man kann sich als Erwachsener auch ein bisschen was davon bewahren. Ich muss nicht die ganze Zeit dieses Laminat in der Halle sehen. Ich kann auch den Kalksteinboden, den ich geistig dort schon verlegt habe, vor mir haben. Und wenn ich darüber gehe, dann sieht das halt aus wie Laminat, aber ich weiß ja, was es wirklich schon ist. Ich würde nicht sagen, dass ich sehr viel in der Wirklichkeit lebe. Und so funktioniert das ganz gut.
Ja, vielen Dank. Das war der Gutshausportier aus dem Gutshaus Bülow. Wer hier mal vorbeikommt, der kann hier nicht nur von außen mal gucken, sondern vielleicht, wenn er eine eigene Geschichte dabei hat, auch mal an der Türklinge klingeln. Wir packen alle Informationen zu dem Haus, was wir haben, in die Shownotes und bedanken uns bei Dr. Stefan von Deilen. Schön, dass du unseren Podcast gleich bis zum Ende gehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App. Und wenn du mehr von diesem Gutshaus-Pod hören möchtest, dann abonniere gleich hier unseren Podcast und unseren YouTube-Kanal. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.
Das war der Gutshaus-Pod. Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.dergutshauspod.de und natürlich auch auf Instagram.